Inforadio. Das Forum.
Die Arbeitswelt wandelt sich. Die Digitalisierung schreitet voran. Der Einfluss der künstlichen Intelligenz wächst. Es mangelt an Fachkräften. Homeoffice, mobiles oder hybrides Arbeiten. Seit der Corona-Pandemie ist das für viele nicht mehr wegzudenken. Und auch die gesellschaftliche Sicht auf Arbeit verändert sich. Die Zukunft der Arbeit, das ist jetzt unser Thema im Forum Wissenswerte im RBB 24 Inforadio, eine Kooperation mit der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff. Wie könnte die Zukunft der Arbeit aussehen und was bedeuten die Veränderungen für Gesellschaft, für Unternehmen und nicht zuletzt für die Beschäftigten? Das möchte ich jetzt diskutieren mit Katharina Hochfeld, Institutsdirektorin und Leiterin des Center for Responsible Research and Innovation am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Berlin. Daniel Heidrich, Unternehmer und Geschäftsführer der D-Media-Gruppe in Berlin-Adlershof. Und Oliver Suchy, Leiter der Abteilung Grundsatz und gute Arbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Frau Hochfeld, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Corona-Pandemie wirkt mittlerweile sehr weit weg. Trotzdem hat diese Pandemie auch in Bezug auf Arbeit und Arbeitsweisen, Arbeitsrealitäten sehr viel verändert. Große technologische und auch gesellschaftliche Veränderungen innerhalb von sehr kurzer Zeit. Forscherinnen und Forscher sprechen von der postpandemischen Phase, in der wir uns jetzt befinden. Wie genau, Frau Hochfeld, hat die Pandemie die Arbeitsweisen nachhaltig verändert? Und an welchem Punkt sind wir eigentlich gerade?
Das ist eine gute Frage. Postpandemische Situation. Manche sprechen auch vom neuen Normal in Anführungsstrichen. Was die Corona-Pandemie gemacht hat, ist eigentlich, dass sie wie ein Katalysator gewirkt hat für das Thema mobiles Arbeiten und hybrides Arbeiten. Es gab immer schon natürlich Telearbeit und teilweise auch Homeoffice in den Organisationen, in den Unternehmen. Aber das waren immer so Einzelfälle. Das sind auch die Unternehmen, die wir zu der Zeit auch begleitet haben. Die haben vielleicht mal so eine Pilotabteilung genommen und gesagt, wir probieren das jetzt mal aus mit dem mobilen Arbeiten. Vielleicht einen Tag die Woche, vielleicht zwei Tage die Woche. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Ich glaube, das war so ein bisschen die Realität vieler Unternehmen vor der Pandemie. Dann kam die Pandemie. Wir mussten, zumindest in den Bereichen, in denen das möglich war, alle zu Hause bleiben, zu Hause arbeiten. Und dann wurde in sehr kurzer Zeit zum einen die technologischen Möglichkeiten geschaffen. Das heißt, viele Beschäftigte wurden mit Laptops ausgestattet, sodass sie überall arbeiten konnten. Wir haben das eingeübt, wie geht man mit Teams um oder mit anderen Werkzeugen. Das hätten wir in dieser kurzen Zeit, wäre das nicht passiert, hätten wir es nicht gemusst. Dann gab es irgendwann die Möglichkeit, auch wieder zurück ins Büro zu gehen, wenn man möchte, die Pandemie war eingedämmt oder auch vorbei. Und dann haben sich viele Unternehmen ja gefragt und fragen sich jetzt noch, und jetzt, was machen wir? Sollen wir da alle ins Büro oder ist das eigentlich eine Errungenschaft, dieses hybride Arbeiten? Behalten wir das bei? Wie flexibel wollen wir werden? Ich glaube, dass wir uns überhaupt darüber Gedanken machen, über dieses mobile Arbeiten, hybride Arbeiten, dass das in dieser Zeit gekommen ist, das ist sicherlich so das Größte, was die Pandemie an Veränderung gebracht hat.
Herr Heidrich, aus Sicht des Unternehmers, Sie beschäftigen bei der D-Media-Gruppe in Adlershof fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie hat die Corona-Pandemie das Arbeiten in Ihrer Unternehmensgruppe verändert? Was haben Sie letztendlich auch beibehalten von den Veränderungen? Was haben Sie vielleicht auch wieder über Bord geworfen?
Naja, wir müssen dazu sagen, dass wir ja immer nur über einen kleinen Teil der Menschen reden, die da draußen arbeiten. Ein Großteil unserer Mitarbeiter arbeiten in einer Produktion. Wir stellen automobile Ersatzteile her. Für die hat sich nichts geändert. Also ein Großteil unserer Mitarbeiter musste auch unter pandemischen Bedingungen, außer den einen Monat, wo wir schließen mussten, zur Arbeit kommen. So. Wenn ich jetzt mich persönlich umschaue, für die Pfleger wird sich nichts getan haben, für die Taxifahrer hat sich nichts geändert. Das heißt, der Großteil der Beschäftigung ist noch genau wie vorher. Gleichzeitig haben wir, also wir betreiben auch IT-Unternehmen und natürlich auch Menschen im Büro, für die hat sich so gut wie alles geändert. Die sind mittlerweile in einer sehr komfortablen Situation, weil das jetzt im Inneren der Organisation völlig akzeptiert ist, morgens abzusagen und zu sagen, ich bleibe heute zu Hause. Diese üblichen Freitagsdinge sind weg. Jetzt kommen immer alle freitags und in der Woche, wir haben ein viel zu großes Büro jetzt. Ich freue mich darüber. Manchmal ja, manchmal nein. Ich habe da auch so meine Thesen zu. Aber das
Was meinen Sie, Ihre Thesen?
Naja, wir müssen natürlich festhalten, dass Also einer meiner Sprüche ist immer, wer heute 100% im Homeoffice ist, halt bald kein Job mehr. Das kann ich dann auch im Folgenden noch gut begründen, weil eine unserer Unternehmen ist auch eine Digitalisierungsfirma. Und für die ist die Hölle losgebrochen. Ich übertreibe jetzt noch mal so ein bisschen. Wir konnten uns danach vor Aufträgen nicht retten, weil alle festgestellt haben, wir müssen in unseren Prozessen, vor allen Dingen das, was wir intellektuelle Wiederholtätigkeit angeht, müssen wir was tun. Wie so ein kleiner Brandbeschleuniger, was das Thema Investitionen geht. Also auf der Produktionsseite haben wir Aufträge verloren, auf der Digitalseite enorm dazu gewonnen. Und von daher haben wir eine Spaltung der Arbeitswelt. Aber keine Spaltung in 50-50, sondern eher in 20-80. Wir müssen aber natürlich dazu sagen, dass gerade die mediale Diskussion geprägt wird von den Menschen, die diese hochbezahlten intellektuellen Tätigkeiten machen. Sie wird geprägt von Politikern, die darüber sprechen, dass Leute in Büros arbeiten, aber ein Großteil der Menschen in diesem Land arbeitet in der Baustelle und macht Dienstleistungen. Für die hat sich wenig geändert, für alle anderen sehr, sehr viel. Hm. Das wird ein Thema, denke ich, in Zukunft.
Mhm. Herr Suchy, mobile Arbeit meint ja Arbeit, die nicht im Büro verrichtet wird, sei es nun zu Hause, im Homeoffice, auf Dienstreise, im Café. Das betrifft ja, Herr Heiderich hat es schon gesagt, nur einen bestimmten Anteil von Beschäftigten, die das überhaupt können. Was ist denn eigentlich mit den anderen? Was bedeutet diese Entwicklung, die wir jetzt hatten oder haben, für diese Menschen?
Also ich glaube nicht, dass sich für die Menschen, die eben nicht Homeoffice oder mobil arbeiten können, gar nichts geändert hat. Ich glaube, es hat sich schon gewaltig was geändert, weil wir sehen das auch in großen Unternehmen, wo genau sowas stattfindet, wo es die Kollegen und Kolleginnen in der Produktion gibt oder in Bereichen, wo man halt gar nicht zu Hause arbeiten kann. Und diejenigen, die das halt können, die dann halt mal sagen können, okay, machen wir mal 2 Tage Homeoffice, da gibt es neue Spannungen in den Betrieben. Und die sind nicht zu unterschätzen. Und dabei hat es ganz viel Moderation gebraucht, ganz viel Beteiligung, ganz viel Kommunikation gebraucht, damit nicht so ein Vorurteil entsteht, naja, im Homeoffice, da liegen die faul auf dem Sofa und wir machen hier die Wertschöpfung. Das ist natürlich schwierig und es ist ja auch nicht so, weil Homeoffice klingt jetzt erstmal alles so fancy. Es gibt viele Untersuchungen darüber, dass die Belastungen im Homeoffice mitnichten kleiner sind. Also es gibt natürlich viele Vorteile, man kann sich das alles ein bisschen besser einteilen und hat auch keine Pendelwege und so weiter, aber die Art und Weise des Arbeitens, ich nenne das immer die Schattenseite vom Homeoffice, das ist nicht weniger anstrengend. Wir sehen klare Entgrenzungen, was Arbeitszeiten angeht. Die Leute arbeiten dann halt bis abends, weiß es ich was, am Wochenende und so weiter. Also da muss man aufpassen, dass das nicht eine Polarisierung gibt, die man einfangen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, die einzufangen. Ja, zwischen denen, die es können und die es nicht können. Und von denen, die mobil arbeiten können oder im Homeoffice arbeiten können, können de facto das auch nicht alle, weil die Arbeitgeber sagen, nö, bleib mal lieber hier. Also das war ja auch vor der Pandemie so, da war es ein sehr kleiner Teil und das waren vor allem Führungskräfte, Hochqualifizierte, die konnten das machen. Der Rest konnte das eigentlich nicht machen, weil die Arbeitgeber gesagt haben, nö, kommt gar nicht in Frage. Dann habe ich ja gar keine Kontrolle über dich. Wobei ich das ein bisschen verrückt finde, weil im Büro, ich bin ja auch eine Führungskraft, ich sitze ja nicht bei meinen Leuten auf dem Schoß und kontrolliere sie irgendwie durchgehend. Aber das ist irgendwie noch so ein altes Verhaltensmuster, das da eine Rolle spielte. Und es ist heute noch so, dass viel mehr tatsächlich auch mobil oder im Homeoffice arbeiten würden, wollen würden, als sie können.
Mhm. Herr Heiderich, hatten Sie als Unternehmer Angst, die Kontrolle zu verlieren? Und haben Sie diese Spannungen, von denen Herr Suchy geredet hat, auch gespürt in Ihrem Unternehmen?
Also ich bin jetzt da nicht so ein typischer Unternehmer. Ich bin eher froh, wenn die Mitarbeiter die Dinge tun, die sie gerne tun und wenn sie so machen, wie sie gerne machen. Ich weiß aber, dass wir da eine kleine Ausnahme bilden. Ich bin jetzt auch kein Fan von Mitarbeitergesprächen und Feedbacksystemen und ähnliche Dinge. Von daher hatte ich da persönlich jetzt keine Angst. Ich würde jetzt nicht für jede Führungskraft da die Hand ins Feuer legen. Mich interessiert eigentlich viel, viel mehr, was wir nach dem nächsten Digitalisierungsschub machen. Und wir reden ja jetzt gerade über etwas, was am Werden ist. Und die wenigsten können sich vorstellen, dass das, was jetzt passiert, wird exponentielle Kräfte freisetzen. Das kann ich technisch und technologisch auch begründen. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch kurz zu.
Da kommen wir auf jeden Fall drauf.
Ja. Wir können klare Tendenzen absehen. Und da wird es gewaltige Veränderungen geben und dadurch, dass wir mit unserer IT-Firma da ganz dicht dran sitzen, also diese Oxford-Studie mit den 50-60% kann ich bestätigen, das kriegen wir hin, also eher 80%.
Was meinen Sie damit, Oxford-Studie?
Aber das ist doch auch eine Prognose, die wollen Sie doch nicht.
Ja, können Sie mal gerade auslernen, was das ist?
Also es gab mal eine Oxford-Studie, die jetzt nicht gesagt hat, wie es wird, sondern wie die Automatisierungswahrscheinlichkeit in bestimmten Berufen ist. Um da genau zu sein, die ist, glaube ich, von 2013, helfen Sie mir, ja. Sie sind die Wissenschaftler, sie ist auf 2030 ausgelegt. Die liegt jetzt gar nicht so falsch, sie liegt aber natürlich auch logischerweise nicht richtig. Was aber zu erkennen ist, dass die Zukunft der Arbeit ist ja auch immer ein bisschen von lokalen Strukturen und Kulturen abhängig. Und wir in Deutschland kommen aus einer doch sehr hohen Automatisierung. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind das robotisierteste Land der Welt, würde ich sagen, mit was die Produktivität und die Produktion in den Industriegebieten. Ich würde jetzt mal Japan außen vor setzen, da kenne ich mich nicht so aus, aber die sind da auch nicht so schlecht. Wir sammeln Daten schon seit Jahrzehnten. Und wir haben ERP-Systeme, die haben wir sehr früh eingestellt. Es ist kein Wunder, dass SAP, einer der Weltmarktführer, aus Deutschland kommt. Diese monolithischen Systeme hindern uns jetzt gerade an der Digitalisierung, so wie unsere Verwaltungsprozesse, weil wir über dieser alten Schnittstellenthematik nicht hinwegkommen. Wenn wir jetzt in die baltischen Staaten gucken oder in andere Länder, die nicht diesen Background haben, die sind da viel weiter, weil sie halt auf diese alten Systeme nicht Zugriff, sie haben diese Umstellungsprobleme nicht.
Aber lassen Sie uns, Herr Heidrich, das noch einen Moment zurückstellen, weil auf die Digitalisierungsschübe und die Argumente dafür und dagegen und wie das weitergeht, kommen wir noch. Ich möchte noch mal einen Moment beim Thema mobilen Arbeiten bleiben. Frau Hochfeld, Sie haben dazu wissenschaftlich gearbeitet und herausgefunden, die Kultur von Organisationen ist mit dafür verantwortlich, wie mit den arbeitsorganisatorischen Herausforderungen der Corona-Pandemie umgegangen wurde. Wo ist da der Zusammenhang?
Zumindest langfristig. So muss man vorstellen, wenn wir jetzt über Kultur sprechen, damit wir das so ein bisschen einordnen können, Unternehmenskultur ist ja ein bisschen abstrakter Begriff, kann man sich erst mal so ein bisschen vorstellen, wie so eine Pyramide aufgebaut. Oben an der Spitze der Pyramide ist das alles, was wir sehen können. Das heißt, wie wir arbeiten, in was für Räumen wir arbeiten, mit welcher Technologie wir arbeiten. Dann haben wir die Ebene so der Strategien, der Organisation, der Organisationsanweisung, wie ist der Aufbau. Und dann haben wir das, was wir gemeinhin so als Kultur bezeichnen. Wie sind wir eigentlich? Was haben wir für geteilte Grundannahmen? Was haben wir für gemeinsame Bilder und Vorstellungen der Organisation? Was haben wir für eine Vorstellung davon, was richtig oder falsch ist? Und nach der Corona-Pandemie haben wir auf der technologischen Ebene ganz viel umgestellt, auch sehr schnell. Wir haben uns auch unterschiedliche neue Organisationsanweisungen, Betriebsvereinbarungen gegeben. Das hat schon ein bisschen länger gedauert, bis wir alle die richtigen, also bis wir alle Betriebsvereinbarungen hatten, die dann nicht nur noch so Notfall- oder befristete Betriebsvereinbarungen waren, wie viel Homeoffice geht in den Bereichen, in denen es möglich ist. Wie wollen wir das organisieren? Wie viel Verantwortung trägt die Führungskraft? Und dann hatten wir aber so diese Ebene, das Vertrauen, Selbstverantwortung, was denke ich eigentlich, was meine Mitarbeitenden im Homeoffice machen? Habe ich da Vertrauen? Denkst du, die machen schon ihren Job? Oder gehe ich mal davon aus, die machen zwischendurch irgendwie die Waschmaschine voll oder so? Was habe ich für ein Verständnis von Leistung? Und diese kulturelle Ebene, die entwickelt sich viel langsamer. Und da merkt man so ein bisschen jetzt, die hat sich vielfach gar nicht so sehr entwickelt. Und jetzt haben wir natürlich die Diskussion gerade, will ich eigentlich, dass meine Leute einfach wiederkommen? Das haben wir ja so ein bisschen wieder diesen Backlash in Unternehmen, die sagen, also eigentlich möchte ich ja wieder alle jetzt ins Büro haben, weil eigentlich unsere Kultur, vielleicht eher Kontrolle, vielleicht eher kein Vertrauen, wenig Selbstverantwortung sich eigentlich nicht entwickelt hat.
Und dazu kommt ja, dass es mittlerweile Studien gibt, Herr Suchy, die sagen, hybrides Arbeiten wirkt sich negativ auf Kreativität, auf Innovation, auch auf sozialen Zusammenhalt im Team aus. Ist es von daher verständlich, dass viele Unternehmen ihre Beschäftigten wieder zurückholen?
Da gibt es auch andere Studien, die sagen, die Leute sind eigentlich viel produktiver, wenn sie zu Hause arbeiten können. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass es ein gesunder Mix ist. Wir reden ja nicht von 100% Homeoffice oder 100% im Betrieb. Und ich glaube, dass es der Mix am Ende wirklich macht, weil natürlich sich Bedürfnisse ändern bei den Beschäftigten und dem auch nachzugeben und zu sagen, okay, können wir machen. Es gibt allerdings natürlich auch noch ganz andere Entwicklungen, wenn wir uns angucken, was die Situation von Unternehmen ist, die zum Teil sagen, okay, wenn die Leute zu Hause arbeiten wollen, ist das schön und gut, dann machen wir doch mal reduzieren wir die Kosten und reduzieren die Büroflächen. Da gibt es ja inzwischen auch ganz neue Modelle und da wird es dann möglicherweise kritisch, ja, weil die Leute wollen schon mal zu Hause arbeiten, aber eigentlich ihren festen Arbeitsplatz haben und wenn der nicht mehr da ist, dann entstehen ganz neue Dynamiken. Ja, also wenn man quasi dann sich den Arbeitsplatz teilen muss, also Desk-Sharing, oder man hat dann irgendwelche Ticketsysteme, wo man sich dann seinen Büroarbeitsplatz buchen muss, und dann weiß man nicht, neben wem arbeitet man da eigentlich gerade. Zum Teil wollen die Leute ihre Grünpflanze und so weiter und ihr Bild an der Wand. Also das sind auch kulturelle Fragen, glaube ich, aber natürlich sind es auch ökonomische Fragen, die dahinter stehen, und die sind auch nicht ganz unberechtigt. Ja, also es ist natürlich auch letztlich nicht sinnvoll zu sagen, okay, wir haben hier irgendwie 500 Büros und 200 arbeiten aber eigentlich die ganze Zeit oder mehr oder weniger zu Hause. Da wird es dann allerdings auch interessant, wenn es solche Systeme gibt, das kenne ich auch, wo die eigentlich sich nur freitags treffen und den Rest arbeiten die eigentlich nur zu Hause. Hat auch Vorteile fürs Unternehmen, aber die Frage ist ja eigentlich dann, was sind das für Arbeitsplätze? Und ist es nicht eigentlich dann ein Telearbeitsplatz, und dann reden wir über Geld, dann reden wir über die Ausstattung. Klar, am Anfang der Pandemie, das ging relativ flott, aber inzwischen ist es dann auch die Frage, habe ich denn tatsächlich das, was ich brauche an Arbeitsmitteln? Und da rede ich jetzt nicht davon, dass alle den großen grauen Schreibtisch zu Hause haben wollen, aber es muss ja ergonomisch sinnvoll sein, weil sonst ist nachher nicht nur die Überlastung wegen langer Arbeitszeiten, sondern auch wegen Rücken. Also das muss man gut austarieren, und das ist aus meiner Sicht bislang keine einheitliche Entwicklung.
Dann wollen beide direkt reagieren, erst Frau Hochfeld, dann Herr Heidrich.
Ich glaube, Herr Suchy schildert eigentlich genau das, wo viele Unternehmen gerade sind. Und ich würde es gerne auch ein bisschen größer sehen, weil das ist eine ökonomische Frage, auf jeden Fall. Also wir haben im Moment Belegungsquoten bei Wissensarbeitsorganisationen, die liegen schon auch gerne mal bei 20%. Das heißt, Menschen sind wirklich nur 20% an ihrem Arbeitsplatz. Und da verstehe ich die Überlegungen sehr gut, zu sagen, brauchen wir unsere großen Flächen, können wir die auch für was anderes zur Verfügung stellen? Da gibt es ja auch erste Modelle, dass man sagt, wir haben eigentlich zu viel Büroraum, was fehlt uns? Uns fehlt eigentlich der Wohnraum. Kann man Bürohäuser nicht auch als Wohnraum nutzbar machen? Ich glaube, das sind diese langfristigen Effekte und Entwicklungen. Ich glaube, das müssen wir zusammendenken, um dann auch die Potenziale heben zu können. Aber ich glaube, dass wir da noch nicht sind. Und wenn das, glaube ich, gerade so eine Phase, wo alle sich versuchen, auch alles so ein bisschen offen zu halten. Damit meine ich die Mitarbeitenden genauso wie die Unternehmen. Also Mitarbeitende haben, glaube ich, im Moment auch den Wunsch, zum einen nach sehr flexiblem Arbeiten, und ich komme vielleicht nur ein oder zwei Tage die Woche ins Büro, auf der anderen Seite auch berechtigt nach einer Ausstattung zu Hause, dass man gut arbeiten kann und ohne körperliche Probleme. Beides ist aber dann auch schwierig aus einer ökonomischen Perspektive zu sehen. Und gleichzeitig sind die Unternehmen auch ein bisschen am Überlegen. Und da wollte ich eigentlich ansetzen. Ich kenne die Studien, wir haben die teilweise ja auch durchgeführt. Ich glaube, Produktivität ist eine Seite. Das ist ja auch aber schwer messbar. Das ist meistens eine Selbsteinschätzung, für wie produktiv halte ich mich selber. Das stimmt. Und das würde ich eigentlich auch, also die Hypothese würde ich auch unterstreichen, dass das so ist. Aber Innovationsfähigkeit, Kreativität und gerade auch dieses Team-Zusammenhalt, das tatsächlich sind fast alle Studien schon einer Meinung, dass das eingeschränkt ist, wenn man viel mobil arbeitet. Und ich glaube, da muss man aber eben aktiv gegensteuern. Ich glaube nicht nur, dass es reicht zu sagen, jetzt kommen wir alle drei Tage wieder, sondern man muss sich auch überlegen, welche Arbeit mache ich denn eigentlich im Büro, welche mache ich zu Hause. Und es sind, glaube ich, ganz neue Fragen, die wir uns stellen, genauso wie die Frage der Leistungsmessung. Früher saß ich auch nicht, haben Sie selber auch gesagt, bei meinen Mitarbeitern hier am Schreibtisch und habe geguckt, was die so machen. Das ist aber ja eine Frage, die sollten wir uns prinzipiell stellen. Was erwarte ich eigentlich von jemandem, dass er tut? Und dann ist es relativ egal, ob er es zu Hause macht oder an seinem Schreibtisch.
Mhm. Herr Heidrich. Ja, ich finde, wir sollten da auch wieder einen Schritt zurücktreten. Wir haben ungefähr 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland. Davon sind gerade mal 50.000 größer als 100 Mitarbeiter. 100 Mitarbeiter ist jetzt keine Riesengröße. Also ich habe eins, das hat 140. Da organisieren wir uns mehr oder weniger von selbst. Also von daher wird auch dieser Einfluss, das, was Sie als Kultur beschreiben und dann mit Strategien und den ganzen Dreiecken, das wird auch insofern maßlos überschätzt, wenn wir das auf alle Mitarbeiter oder auf alle Mitarbeitenden in Deutschland beziehen, weil ich glaube, ungefähr 70% oder 60% der deutschen arbeitenden Unternehmen, die sind kleiner als 10 Mitarbeiter. Das geht über Zuruf, das ist Selbstorganisation, wir haben sehr viele Handwerksbetriebe, die raus müssen und so weiter. Also deswegen, der Abend heißt ja Zukunft der Arbeit und nicht Zukunft von Bürotätigkeiten. Wobei
Widersprechen Sie mir da ruhig. Es ist ein wichtiger Teil, der wird nämlich zunehmen. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, was wir vorher noch nicht, diese technologische Revolution wird natürlich auch diese Arbeitsplätze massiv beeinflussen, im Sinne von, dass sie unterstützend ist, aber die eigentliche wertschöpfende Tätigkeiten, also ein Pfleger pflegt einen Menschen, ein Bäcker bäckt das Brot, das sind dann 80% seiner Tätigkeiten, die sind dann irgendwann endautomatisiert, da kommen wir auch an physikalische Grenzen. Was wir alle haben, ist, wir haben uns eine Bürokratie geschaffen in Deutschland. Das liegt daran, dass wir über Skaleneffekte Geld verdient haben. Sehr, sehr viel Geld. Und Skaleneffekte brauchen Bürokratie, Ordnung, Standardisierung. Da darf niemand aus der Reihe tanzen. Und mit dem Ende unseres Geschäftsmodells in Deutschland ändert sich auch deshalb unsere Arbeit. Das ist nicht nur technologisch begründet, sondern es hat auch damit zu tun, dass das Geschäftsmodell der Exportnation Deutschland scheinbar dem Ende zugeht und wir wieder kleiner werdende Organisationen bekommen, die sich anders organisieren. Und in einer kleinen Organisation, jeder, der das da draußen hört, das funktioniert da anders als in einem großen Konzern. Meine These ist, die Leute sind dann manchmal ein bisschen glücklicher als in den großen Bürokratien, wo sie natürlich viel, viel mehr Geld verdienen. Ja? Aber da haben wir andere zwischenmenschliche Arten, miteinander umzugehen, und die Kultur prägt sich über die Menschen, die da vor Ort sind. Mhm. Deswegen müssen wir jetzt vielleicht in der Diskussion ein bisschen aufpassen, über was wir jetzt genau reden. Wenn wir über das Thema intellektuelle Arbeiten reden und Wissensarbeit, der zunehmen wird, dann können wir das machen. Ich würde halt immer nur sagen, vergessen wir bitte die anderen 70% nicht. Die da begleitet werden.
Also Sie haben ja in Ihrer Unternehmensgruppe beides. Also Sie haben ja auf der einen Seite Produkte, die über 100 Jahre alt sind, und auf der anderen Seite machen Sie modernste Datenanalysen.
Ja.
Das heißt, Sie haben ja beide Seiten und bekommen
ja auch von
beiden
spannend.
Seiten Feedback wahrscheinlich.
Ja, das ist total spannend. Also ich sage immer so, dass meine Datenleute, das sind so meine Hochbegabten. Ja, da ist, also die haben alle einen Intelligenzquotienten, das ist sehr beeindruckend. Die haben eine völlig andere Art zu denken und zu arbeiten.
Noch schlauer als der Chef.
Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwer, aber das Thema ist natürlich, dass wir dann in unserem Produktionsunternehmen haben wir natürlich auch Ingenieure, die entwickeln und Prozesse machen, und dann haben wir genau den Streit, den Sie beschrieben haben. Wir machen auch hier die Wertschöpfung. Ja, also wenn die Mitarbeiter unten die Relais nicht zusammenbauen und sie nicht in eine Kiste tun und sie nicht verstecken, verdient bei uns niemand auch nur einen Euro. So, das heißt, wir unterstützen diese Menschen mit digitalen Dashboards und helfen, aber die eigentliche Art der Arbeit verändert sich da relativ wenig. Und wir können das ja sehen, in Deutschland geht die Produktivität in ihrem Faktor zurück, weil wir natürlich auch irgendwo an einem Punkt angekommen sind, wo quasi der abnehmende Grenznutzen oder jeder Meter Produktivitätssteigerung in der Handarbeit, in der Produktion einfach hart erkauft ist. So, wo wir noch richtig Potenzial haben, ist bei der Bürokratie und bei diesen intellektuellen Wiederholtätigkeiten. Und darüber können wir sehr, sehr gerne sprechen. Da fallen mir noch 3-4 steile Thesen ein zu.
Gehen Sie da mit, Herr Suchy?
Das war jetzt ziemlich viel. Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also ich glaube, dass quasi Geschäftsmodell Deutschland dem Ende zugeht, da würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Ich glaube, dass wir nicht nur über Digitalisierung reden sollten, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden, sondern wir reden natürlich über quasi eine neue Weltordnung. Wir haben Knappheiten, die wir vorher nicht kannten, was Energie angeht. Wir haben die Frage der Klimapolitik und der Anforderungen. Wir haben einen demografischen Wandel, den wir momentan meinen auch schon zu fühlen. Aber was da kommt, das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Dagegen haben wir heute ein laues Lüftchen. Also das ballt sich gerade. Und ich meine, diese Krisenauftürmung, von der alle ja reden, die ist ja da. Also es ist ja nicht so, dass die nicht da ist. So, und dann ist natürlich die Frage, okay, sagen wir, ja, dann haben wir halt Pech gehabt, dann machen wir jetzt den Laden zu. Ich glaube jetzt nicht, dass es das Ihre Haltung ist. Ne?
Aber nicht. Das sind völlig neue Chancen, die sich da ergeben. Ne?
Genau, aber was diese Chancen angeht, glaube ich, haben wir ein grundlegendes Problem in Deutschland. A, dass wir viel zu langsam sind, und B, dass wir viel zu wenig investieren. Und wir haben ja gerade eine muntere Debatte über die Zukunft der Arbeit, nämlich wir arbeiten alle viel zu wenig und wir müssen jetzt nur die Ärmel aufkrempeln, dann wird das schon. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, sondern was wir tatsächlich ein Riesenproblem haben, was die Investitionen angeht. Wenn wir uns nur mal den ganzen öffentlichen Sektor angucken, ist alles kaputt gespart worden. Kann man jede dritte Schule besuchen, das ist überall das Gleiche. Und ja nicht nur da. So. Und da tatsächlich mal tatsächlich Wumms reinzubringen, das würde, glaube ich, sehr, sehr helfen. Und ich glaube auch, dass es die einzige Möglichkeit ist. Gilt für die Digitalisierung übrigens genauso. Da sind wir ja auch nicht gerade schnell dabei in Deutschland.
Die Zukunft der Arbeit, das ist unser Thema im Forum Wissenswerte im RBB 24 Inforadio, eine Kooperation mit der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und meine Gäste sind Katharina Hochfeld, Leiterin des Center for Responsible Research and Innovation am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in Berlin, Daniel Heidrich, Unternehmer und Geschäftsführer der D-Media-Gruppe in Berlin-Adlershof und Oliver Suchy, Leiter der Abteilung Grundsatz und gute Arbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Frau Hochfeld, die meisten Jobs, die wir heute kennen, das wurde jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet, werden in 5 bis 10 Jahren zumindest sehr anders aussehen. Inwiefern anders und welche Jobs sind es aus Ihrer Sicht, die dann ersetzt werden?
Ja, da haben wir in den letzten 5 Jahren tatsächlich auch eine Änderung in den Prognosen natürlich gesehen. Herr Heidrich hat es vorhin schon gesagt, vor 5 bis 10 Jahren diskutiert haben miteinander, da hatten wir vor allen Dingen das Thema Automatisierung, da hatten wir die Jobs im Kopf, die eben gerade nicht Wissensarbeit sind, sondern haben gesagt, okay, alles, was automatisiert werden kann an Handgriffen, das wird auch irgendwann automatisiert, hatten aber noch nicht wie heute vor Augen, nachdem die generative KI eben so einen Sprung gemacht hat, dass viele Wissensjobs sich auch ändern oder vielleicht sogar wegfallen werden. Alles, was repetitive Aufgaben sind, alles, was regelbasiert ist, von der Steuerberatung, Sachbearbeitung, das wird zumindest KI unterstützt gemacht werden können und sich dementsprechend auch sehr verändern. Und gleichzeitig wird es Jobs geben, die wir heute wahrscheinlich noch gar nicht kennen und benennen können.
Herr Suchy, vor 10 Jahren kam die große Studie, die habe ich bei Ihnen auch in einem Artikel gelesen, Future of Employment, unter anderem von Karl Benedikt Frey, ein schwedisch-deutscher Wirtschaftswissenschaftler. Danach sollten fast 50% der Jobs durch Digitalisierung in Gefahr sein. Das hat sich nicht so ganz bestätigt, aber Ähnliches erleben wir heute auch wieder beim Thema künstliche Intelligenz. Warum wird in vielen Köpfen Automatisierung immer mit Jobverlust verbunden?
Das liegt zum einen an diesen Studien. Also ich fand diese Osborne-Frey-Studie, das hatte, war ja vorhin schon Thema, ich halte die für totalen Schwachsinn, ehrlich gesagt. Es gab auch danach Studien, die haben noch höhere Werte, was potenzielle Automatisierung von Tätigkeiten oder Jobs angeht. Ich habe mich immer gefragt, woher wissen die das eigentlich so genau? Und dann gibt es ein paar auch fundiertere Untersuchungen, die in die Tiefe gehen, wo dann nach bestimmten Tätigkeiten in Berufen geguckt wird. Das ist aber das technologische Potenzial der Vergangenheit. Weil die Studien, die sie heute machen, das sind quasi, die basieren auf Daten, die sind schon 2, 3 Jahre alt. Und in diesen Zeiten, wo die Halbwertszeit der Entwicklung so krass schnell ist oder kurz ist, ist die Frage, welchen Wert haben eigentlich solche Studien? Ich will überhaupt nichts gegen die Wissenschaft an der Stelle sagen, aber die Frage ist, was liefert uns das eigentlich an Orientierung? Was wir sehen, ist, dass es tatsächlich eine wahnsinnige Dynamik hat. Und was wir sehen, ist, dass es nicht nur um Automatisierung geht, sondern es geht auch um Optimierung. Also es geht ja, KI ist ja nicht KI. Da gibt es ja 1000 Einsatzfelder und es ist auch nicht alles nur generative KI. Da gibt's auch, es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die Frage ist, wie nutzen wir die eigentlich? Ich bin überzeugt, dass wir das brauchen. Und zwar, weil wir eine demografische Entwicklung vor Augen haben, die da uns sagt, das ist jetzt auch eine Projektion, da muss man vielleicht auch vorsichtig sein, dass wir ein paar Millionen Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung haben als heute. So, was machen wir denn dann eigentlich? Und es gibt Unternehmen, die bereiten sich darauf vor. Es gibt auch Institutionen, die sich darauf vorbereiten, weil sie es müssen. Gucken wir uns die Bundesagentur für Arbeit an. Die wissen, dass in den nächsten 10 Jahren da viele Beschäftigte nicht mehr da sind. Und die werden nicht das alles wieder neu besetzen können.
Weil sie einfach in Rente gehen.
Weil die in Rente gehen, genau. So. Und das betrifft ja nicht nur die BA, das betrifft ja einfach viele Unternehmen. So. Und die Frage ist ja, was können wir dann an der Stelle auch sinnvoll automatisieren und sinnvoll an Prozessen optimieren, dass wir die Kollegen, die da sind und die Kolleginnen unterstützen können, dass wir die Angebote, die wir brauchen, ob das in den Verwaltungen ist oder ob das in den Krankenhäusern ist oder ob das in den Privatunternehmen ist, dass wir das auch hinkriegen und dass wir die Produktivität an der Stelle halten. Und ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wenn wir hier klug mit KI umgehen und KI nutzen als ein Mittel gegen Fachkräftemangel, nicht als Allheilmittel, ja, nicht falsch verstehen, aber dass es ein wesentlicher Baustein ist, Technologie zu nutzen, damit wir A, die Lücken füllen und B, auch, das übersehen viele, wenn wir über Fachkräftemangel reden, dass wir Fachkräfte sichern und halten, weil viele gehen einfach schon mit Mitte 50 krank in die Frührente, weil sie nicht mehr können. Also ist es doch angezeigt, dass wir Technologie auch nutzen, um für Entlastung zu sorgen, dass der Druck ein bisschen runtergeht, weil unsere Arbeitsgesellschaft ist krass unter Druck. Ja, also das sieht man an psychischen Belastungen, an Erkrankungen. Das haben wir seit Jahren auf stabilem Niveau. So, und da tatsächlich mit Technologie entgegenzuwirken, das wäre ja eigentlich ziemlich klug. Und da sind wir aber noch ein bisschen von entfernt, aber das ist weiter unser Leitbild.
Aber gleichzeitig müssen wir die Berufsbilder attraktiver machen, die eben am Menschen arbeiten. Genau die, die Herr Heidrich skizziert hat, Pfleger, Pflegerinnen, Erzieher, Erzieherinnen, dass wir versuchen, die Produktivitätsgewinne, die wir dann als Gesellschaft haben, nutzen, um die Berufe, sonst haben wir irgendwann keinen mehr, der da arbeitet.
Na, ich glaube, dass wir in einen riesigen Mismatch reinlaufen. Ich gebe Ihnen völlig recht. Das Thema, das wird noch schlimmer, würde ich behaupten, wobei ich Ihnen ein bisschen mit den Studien widersprechen muss. Also die letzte Revolution der Arbeitswelt hat 7 Dekaden gedauert, 70 Jahre. Also angefangen von der industriellen Revolution. Wir müssen nämlich eins wissen, dass die Menschen, so wie sie heute arbeiten, ist ja noch gar nicht alt. Wenn wir auf die Menschheitsgeschichte zurückgucken, so kooperatives Arbeiten in kleinen Verbünden war zehntausende Jahre normal. Dann kam halt die Industrialisierung und der Taylorismus und wir denken, dass das ja normal ist. Aber damit sind wir alle wohlhabend und wohlständig geworden. Nur, das ist ein kurzer Zeitraum, wenn man das historisch betrachtet. Und jetzt kommen wir in den nächsten Technologiesprung und der wird keine 70 Jahre dauern. Von daher, wenn wir uns das anschauen, auch das Thema KI, das würde ich ganz vorsichtig betrachten, weil wir kommen aus der Branche. KI ist ein kleiner Bauteil, der sehr, sehr wichtig wird. Viel entscheidender ist die Vernetzung von Softwaresystemen, die längst funktioniert. Die Technologie ist seit 10 Jahren da und ich verdiene mein Geld damit, dass wir diese Welt vorbereiten und wir sind da noch nicht mal. Aber wenn wir das geschafft haben, dann haben wir exponentielle Gewinne. Exponentiell heißt, wenn wir es hinbekommen haben, die Softwarelandschaften wieder zu standardisieren, die Schnittstellenproblematik ist gelöst seit ein paar Jahren. Wir müssen die Firmen, die alle weit entwickelt sind in diesem Land, darauf vorbereiten. Daran arbeiten alle gerade sehr, sehr hart. Wenn wir da erstmal sind, dann geht es ganz, 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 ganz schnell. Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Die Politik kann das noch verhindern. Und ich würde sagen, in den Verwaltungen, in den Öffentlichen wird das gerade verhindert, weil kaum eine dieser Tätigkeiten brauchen wir wirklich, weil sie könnte längst von Softwarenetzwerken erledigt werden. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich meinen Ausweis nicht online beantragen kann. Gibt es keinen technologischen Grund. Das muss klappen und das klappt auch. Andere Länder zeigen uns das. Deshalb wäre ich sehr, sehr vorsichtig damit zu sagen, dass das alles nicht so schlimm wird. Aber wie gesagt, es wird nur schlimm für die Menschen, die heute die Diskussion darüber prägen, was Arbeit ist. Und das sind die Menschen, die hoch bezahlt sind und intellektuelle Wiederholtätigkeiten machen. Die Excel-Helden, die PowerPoint-Leute, die...
Sie haben ja in Ihrem Unternehmen gesagt, Excel verboten. Was meinen Sie?
Also es hat natürlich nicht 100% funktioniert, aber wir haben eine BI-Software eingeführt. Bei uns ist es so 100% transparent. Jeder Mitarbeiter kann auf jede Unternehmensinformation völlig frei und ohne Passwort zugreifen. 100%. Das haben wir durchgeführt. Ich gebe jedes Jahr, wir sind ein kleines Unternehmen, ich gebe jedes Jahr 150.000 Euro Minimum dafür aus, neue Software zu kaufen, sie wieder wegzuwerfen, wenn wir sie nicht brauchen. Unsere Devise ist, wir versuchen, die Informationsgrenzkosten auf null zu setzen. Das bedeutet, keiner meiner Mitarbeiter darf sich die Frage stellen, was kostet mich eine zusätzliche Information? Das gelingt nicht immer, das ist doch vollkommen klar, aber das ist eine Haltung. Aber wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir Richtung Standard gehen, dass meine Mitarbeiter alle Informationen. Und dann war ich ganz wild und habe gesagt, wir haben das mittlere Management abgeschafft. Also was gibt es bei uns so nicht mehr? Das Problem ist jetzt, was heißt das Problem? Jetzt machen alle Mittelmanagement at its best. Wir sind enorm effizient geworden, brutal effizient. Wir sind ums Doppelte gewachsen, seitdem ich das Unternehmen übernommen habe. Und wir haben so gut wie keinen in der Verwaltung eingestellt. Wir sind im Overhead so gut wie nicht gewachsen. Wir können auch wieder kleiner werden. Also wir könnten theoretisch auch wieder ein Drittel weniger Umsatz machen, ohne dass es uns zerreißt, weil es zerreißt dich immer im Overhead. Das heißt, diese Digitalisierung hat so viel Potenzial, und es ist eine Vorbereitung der Software und KI ist nur ein ganz kleiner Teil, der ist wichtig. Das hilft uns an vielen Dingen, aber an vielen auch nicht, weil die Technologie ist viel einfacher.
wir machen es halt zurzeit nicht. Es liegt daran, dass wir so weit entwickelt sind.
Aber das sagt ja auch keiner, dass wir jetzt nur KI brauchen. Klar, das ist auch gerade der Hype. Ja. Ne? Aber ich würde gerne nochmal, Frau Hochfeld, darauf zurückkommen, weil Sie meinten, in der Pflege oder in der Schule wäre das dann ja anders. Natürlich kann KI auch in der Pflege unterstützen, bei der Pflegedokumentation. Ich kann also quasi Arbeiten, die jetzt nicht wirklich zum pflegerischen Kerngeschäft gehören, übernehmen. In der Schule es gibt Systeme, die unterstützen die Lehrerinnen und Lehrer und die bringen richtig Entlastung. Also das heißt, dass wir jetzt immer nur von einem kleinen Bereich reden, wo wir tatsächlich Entlastung haben, ich glaube das nicht oder ich sehe das nicht. Ich sehe das viel, viel breiter und ich glaube, dass wir da noch viel, viel Luft haben und das nutzen müssen. Frau Hofeld, Sie haben das ja auch gesagt, wir reden jetzt schon sehr lange über das Thema und Frey Osborn war so ein Auslöser für die Debatte. Wir reden über Industrie 4.0, wir reden über Arbeit 4.0, jetzt reden wir über KI oder Gen AI und wir reden immer über zwei Begriffe, Chancen und Risiken. So, und wenn wir immer nur über Chancen und Risiken reden, die gibt es immer, dann kommen wir ja nicht weiter. Wir reden nämlich nicht darüber, wie kriegen wir eigentlich die Chancen realisiert. Und daran hapert es aus meiner Sicht massiv, in dem, wie wir mit diesem Thema politisch auch umgehen. Es wird viel Dialog organisiert, es wird praktisch relativ wenig umgesetzt. Deswegen müssen wir da was dran ändern.
Ja, ich finde, das kam jetzt bei beiden Beiträgen gut raus, dass die Technologie jetzt nicht das Problem ist. Also auch wenn die Technologie da ist, um die Dinge zu lösen, egal in welchem Bereich, dann heißt es noch lange nicht, dass sie umgesetzt und eingesetzt wird. Ich glaube, das sind organisationale Fragen, das sind nationkulturelle Fragen, das sind dann wieder organisationskulturelle Fragen. Und natürlich hat es auch viel einfach mit Angst zu tun, was passiert mit meinem Job. Ich glaube, das sind immer noch die persönlichen Ängste auch. Vor 10 Jahren war ich mal in so einem Beirat zum Projekt, da ging es genau darum, wie kann Automatisierung in der Pflege helfen. Und dann haben viele aus der Praxis gesagt, wir haben ganz viel bei uns stehen. Also wir haben die Lifter bei uns stehen und alles, was uns unterstützen kann. Und die Exoskelette, die will aber keiner benutzen, weil erstens haben wir keine Zeit, um uns da einzuarbeiten. Das muss ja auch irgendjemand erstmal lernen und zeigen. Und zweitens haben wir mal Angst, naja, wenn das nachher gut klappt, dann braucht man gar nicht mehr viel von uns. Das ist natürlich nicht die Debatte, die wir jetzt führen und vor dem Hintergrund Fachkräftemangel. Aber ich glaube, diese Ängste sind ja da.
Ja, ich sehe das ja auch so, ich würde von Ängsten vielleicht nicht sprechen, aber von Unsicherheiten. Unsicherheiten auf der Arbeitgeberseite und Unsicherheiten auch auf der Arbeitnehmerseite. Das spricht sehr, sehr dafür, dass man sich in den Unternehmen, auch in den Verwaltungen zusammensetzen sollte und zu identifizieren, was können wir denn sinnvoll automatisieren? Wo kann KI eigentlich sinnvoll Prozesse optimieren, sodass sie uns unterstützen und dass sie einen Mehrwert haben für uns? Und dann ist die Frage, wie bringen wir das auf die Straße?
Also ich kann Ihnen das aus der Praxis, wir haben jetzt ungefähr 1000 Softwareprojekte gemacht. Das hat mit Planung und Zusammensetzen noch nie funktioniert. Um wirklich was zu verändern, brauchen wir Dringlichkeit oder Inspiration. Umso größer ein Konzern ist, desto weniger inspirativ sind die Leute, weil es ist eine Verwaltungsorganisation. Das heißt, da entsteht Dringlichkeit und das hatten Sie vorhin angesprochen. Letztlich ist es doch so, dieser demografische Wandel, der da vor uns steht und der ist offensichtlich, ich kann ihn fühlen, ich kann ihn sehen, der hilft mir, diese Dinge doch zu machen. Diese Dringlichkeit entsteht in den Organisationen völlig von selbst. Ich muss mir meine Belegschaft angucken, die ist im Schnitt genauso alt wie Deutschland, also ist sie mitgealtert. Da kommt zwar was nach, aber ich sitze in Berlin. Ja, ich muss nur nach Sachsen-Anhalt oder nach Dresden gehen, wo ich mich sehr, sehr häufig aufhalte. Da gehen in den nächsten Jahren 40% der arbeitenden Bevölkerung in Rente. Ja, also jetzt wollen wir ja nicht das AfD- und Zuwanderungsthema aufmachen, aber es gibt da nur eine einzige Lösung. Augen zu und durch. Wir müssen das automatisieren. Keine andere Chance. So, und diese Dringlichkeit, erst wenn die angekommen ist, dann fangen Unternehmen und vor allem Bürokratien auch an zu handeln. Deswegen freue ich mich über jede Nachricht. Uns fehlen 40.000 Mann in der Agentur für Arbeit. Uns fehlen 20.000 Mann in der Verwaltung. Denke ich immer, super. Ja, nochmal minus 10.000 und dann geht das los. Das ist alles gerade schwierig, einen Ausweis zu beantragen, aber ohne diese Dringlichkeit passiert da gar nichts. Und ich glaube, das ist unsere Chance, weil wir haben jetzt eins hier festgestellt, es liegt nicht an der Technologie und ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was, als die Arbeit sich industrialisiert hat, hatten wir gar keine Technologie, um gute Arbeit zu machen. Da sind die Kinder gestorben und die Menschen sind quasi an den Maschinen und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht ausführen. Das war noch vor 30 Jahren, war das auch noch so. Ja, da sind Leute einfach mit 60, 70 in Rente gegangen und haben das nächste Jahr nicht mehr erlebt, weil ihre Arbeit so hart war oder Gift war. Und weiß der Fuchs, das kann sich jeder da draußen noch vorstellen. Wir sind endlich, Gott sei Dank, so weit. Und wir müssen nach Japan und nach Südkorea schauen. Das sind Länder, die uns voraus sind im demografischen Wandel. Und die Produktivität dort sinkt genauso wie bei uns. Und die Länder gibt es auch noch. Und die haben eigene Probleme. Wir müssen da hinschauen. Und sie sind technologisch ein bisschen weiter als wir, also in der Anwendung. Und es muss und wird bei uns auch kommen. Bin ich ziemlich überzeugt von.
Herr Suchi, ist es die Dringlichkeit, die gut für die Umsetzung ist?
Ich glaube schon, dass es die Dringlichkeit ist. Ich würde aber sagen, und deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist ein Baustein, auch was die demografische Entwicklung angeht. Natürlich ist es nicht alles. Wir haben Millionen von Menschen, die würden gerne arbeiten. Und die sind entweder arbeitslos oder sie sind in der Lage, wo sie nicht die richtigen Bedingungen haben, damit sie arbeiten können. Es sind vor allem 400.000 Mütter oder junge Familien in Deutschland, die keine Kinderbetreuung haben. Also nur zu sagen, wir hauen jetzt in die Technologie und automatisieren, was geht, es ist ein Baustein. Ja, wir müssen an ein paar anderen Baustellen auch noch hart arbeiten, damit das besser geht. Und das gilt dann eben für die jungen Familien oder Mütter, die es ja in der Regel leider sind, die immer noch zu Hause bleiben. Das gilt aber genauso für die Arbeitslosen. Wir reden zwar heute über Fachkräftemangel, aber wir haben immer noch einen krassen Überhang von Arbeitslosen, so heißt es leider im Fachjargon, gegenüber den offenen Stellen. Und das sind zum Teil Klimawende relevante Jobs wie Gebäudetechnik und so, wo das ein irres Verhältnis ist von Leuten, die Jobs suchen, aber sie nicht finden. Das ist das Mismatch, was wir gesprochen haben.
Herr Suchi, Sie haben ja schon ein paar Baustellen genannt, auf denen man noch arbeiten müsste, weil die Zahlen sind ja klar. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung sagt bis zum Jahr 2035 Rückgang des Arbeitskräfteangebots um 7 Millionen Menschen. Wie, mit welchen Stellschrauben können wir das auffangen?
Naja, also wie gesagt, das ist eine Prognose, wenn sich gar nichts tun würde. So, das ist quasi so ein Szenario. Also die Dinge liegen ja auf der Hand. Das eine ist die Frage Erwerbstätigkeit von Frauen. Das sind die Rahmenbedingungen, wo wir was tun müssen. Das hat im Übrigen auch mit Demografie gar nichts zu tun, sondern das müssten wir auch so tun. Wir haben 2,5 Millionen junge Menschen ohne Ausbildung. Das heißt, da ist schon mal ein großes Versagen. Ich will jetzt gar keinem da die Schuld in die Schuhe schieben, aber die Frage ist, wie kriegen wir da eigentlich eine Lösung hin? Dann haben wir natürlich die Frage von, worüber wir alle reden, Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Die Frage ist für mich dann immer, okay, wo geht's denn eigentlich hin mit der Weiterbildung? Und hier sehe ich eine ziemlich enge Verbindung zu der Frage, Sie haben vorhin gesagt, nur Dringlichkeit zählt. Gibt es eigentlich, und es gibt dazu Untersuchungen der IG Metall, so eine systematische, auch eine strategische Personalentwicklung, eine Planung, auch was Qualifizierung angeht, in den Betrieben. Da, glaube ich, muss dran gearbeitet werden. Und die Frage ist zum Beispiel, wie wir auch an der Stelle über das Instrument der Mitbestimmung mehr Drive reinkriegen, damit wir nicht ins Blaue hinein irgendwie weiterbilden. Ja? Sondern das ist ja immer die Frage, wofür eigentlich? Und das wiederum hängt eben damit zusammen, wie setzen wir Technologie ein, wofür setzen wir sie ein und haben wir sowas wie eine Folgenabschätzung, was tut sich damit eigentlich, welche Qualifikationsbedarfe ändern sich oder ergeben sich und gehen das Ganze ein bisschen systematischer an als nur quasi auf Dringlichkeit, weil das ist, glaube ich, nicht unbedingt die beste Lösung.
Und dann glaube ich, das würde mich aber Ihre Perspektive, Herr Suchi, interessieren. Wir in Deutschland sind sehr gut in formalen Bildungsabschlüssen, haben sehr gutes Ausbildungssystem, aber es ist natürlich auch alles recht langsam. Also wenn ich eine Ausbildung durchlaufen habe, wenn ich formale Weiterbildung habe, müssen wir da nicht auch schneller werden?
Ich bin jetzt kein Ausbildungsexperte, aber ich weiß nicht, ob wir schneller werden müssen. Wir müssen in jedem Fall besser werden. Das ist ja offensichtlich.
Ich würde da mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen, nur um die These da mal. Also das Thema mit dieser Weiterbildung, die Vorstellung, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Wenn wir uns mal überlegen, was bleiben dann für Berufe übrig? Also es werden Kreativberufe übrig bleiben, es werden Empathieberufe übrig bleiben, also Lehrer, Pfleger, Leute, die an Menschen arbeiten, Begabungsberufe wie Ingenieur und ähnliche Dinge. Und dann wird es eben wieder Menschen geben müssen, die Arbeit machen, die wir dann nicht mehr machen wollen. Also auch eine Großbäckerei, die vollautomatisiert ist, muss irgendwer morgens um 3 die Brötchen von A nach B fahren. Punkt. So. Das heißt, wenn wir mit dieser technologischen Revolution fertig sind, da entstehen Berufe, wo Menschen Neigungen für haben Und das hat dann was mit sozialer Herkunft zu tun, was sie gelernt haben und so weiter. Und mir fehlt jede Fantasie, wie ich meine Mitarbeiter aus der Stanzerei zu Datenanalysten machen kann. Das wird nichts.
Da können Aber Sie ist es das, was Sie mit Weiterbildung meinen,
Herr Such? Nein, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt quasi aus, keine Ahnung, jemand, der irgendwie vorher irgendwie einen Motor zusammengebaut hat, eine Pflegekraft machen. Also dieses Bild, das wird nicht funktionieren. Das meine ich auch überhaupt nicht. Die Frage ist ja, wir reden ja insgesamt über die Transformation und wir haben, finde ich, ganz sinnvolle Strukturen entwickelt, die haben dann mit Regionen zu tun. Also da hat es dann nicht nur mit der Herkunft zu tun, sondern tatsächlich mit der Entwicklung von Regionen. Da geht es dann nicht um ein Unternehmen, sondern da geht es dann tatsächlich, dass die Akteure vor Ort sich vernetzen, zu gucken, wie entwickeln wir unsere Region eigentlich. Und dass dann die Arbeitsagentur mit den Unternehmen quasi im Verbund organisieren, wohin sich die Unternehmen entwickeln, beziehungsweise wenn es da Probleme gibt, was einzelne Branchen angeht, neue Dinge zu entwickeln. Das hat dann wieder auch mit den Investitionen zu tun. Also hier tatsächlich sowas wie so eine konzertierte Aktion zu machen, das meine ich eher, als jetzt wir machen jetzt irgendwie aus dem einen was anderes. Das so eine Umtopferei, das ist ja, funktioniert ja nicht.
Also wir tun da natürlich was. Also unsere Mitarbeiter lernen jeden Tag dazu. Also wenn wir digitale Instrumente einführen, wie unsere Dashboards und so, dann ist es auch kein Selbstläufer. Das muss man erklären, das muss man vermitteln. Also das ist ja nicht so, dass wir das nicht machen würden. Wir sprechen ja jetzt über die Stellen, die dann komplett wegfallen. Und was machen wir dann mit den Menschen? Also das Thema ist, wir machen uns ja manchmal ein bisschen schlechter, als es ist. Und ich glaube, wir unterschätzen tatsächlich, was da in Zukunft passieren wird, und das sind vor allen Dingen die Menschen aus den Verwaltungen und nicht die wir vielleicht jetzt aus Gewerkschaftssicht im Blick haben, weil die werden wir weiter brauchen. Ich hatte vorhin meine Mitarbeiter aus der Stanzerei, diese Werkzeuge werden wir noch 20 Jahre betreiben, und diese Menschen sind rar gesät. Also wir suchen gerade Kunststoffeinrichter, das können Sie mir vorstellen, das ist wirklich schwer. Wenn ich eine Verwaltungsfachkraft ausstelle, dann habe ich heute wieder 20, 30 Bewerbungen, weil der Arbeitsmarkt gerade abkühlt. Oder eine Marketingstelle habe ich neulich ausgestellt. Ich hatte Bewerbungen wie vor 10 Jahren, aber den Kunststoffeinrichter suche ich heute noch. Und das meine ich damit, dass wir uns, dass gerade diese intellektuellen Wiederholtätigkeiten, die da wegfallen, das sind Menschen, die sind gut ausgebildet und sie sind gut bezahlt, und wir werden sie in Zukunft in dieser Form nicht mehr brauchen. Und ich kann mir gerade beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Menschen in die Stanzerei gehen, in den Pflegeberuf oder in die Bäckerei. Und das meine ich mit Mismatch. Und da hilft auch keine Ausbildung oder Weiterbildung. Die werden deswegen nicht Pfleger. Und wir haben Millionen Menschen, die in der Verwaltung arbeiten. Millionen. Das ist ein riesen Arbeitskräftepotenzial. Ich behaupte, die haben wahrscheinlich auf das, was wir bald brauchen, keine Lust.
Ja, aber das ist jetzt, finde ich, auch ein bisschen schräges Bild von Verwaltung. Also erstens vertreten Gewerkschaften auch Beschäftigte in den Verwaltungen.
Ich wollte die nicht so nahe treten.
Und Verwaltung bitte, ja. Ist auch nicht Verwaltung. Und die machen schon einen coolen Job. Und die brauchen aber genau an der Stelle, was ich vorhin schon sagte, die brauchen die Entlastung. Ja, weil davon, also die werden ja von alleine weniger. Ob das ein Bürgeramt ist oder ob es eine Bundesagentur ist, da gehen Leute einfach in den nächsten 10 Jahren in Rente, und dann ist da vielleicht nur noch die Hälfte der Leute da. Und deswegen das Bild zu machen, aus den Verwaltungen werden jetzt alle arbeitslos, da würde ich mal widersprechen. Mhm. Ja? Vielleicht ist das Ihr Bild, dass wir nie keine Verwaltung mehr haben.
Ja, das wäre ein Traum, ja.
Ja, das...
Aber Frau Hochfeld, klar ist ja, wenn die KI einen Teil der Arbeit übernimmt, was machen wir dann mit den Ressourcen unserer Arbeitskraft, die auch frei wird?
Ich bin da eher bei Herrn Suchy tatsächlich. Also ich glaube, wir werden, also ich finde auch Verwaltung ist ja kein Schimpfwort per se. Aber ich glaube, wir haben im Moment, wir haben sehr bald zu wenig Menschen in der Verwaltung, und das, was frei wird, können auch Verwaltungsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen nutzen, um wieder mehr am Menschen zu arbeiten. Nämlich auch immer noch wird sich jemand freuen. Ich glaube, auch noch längere Zeit, nicht Sie, nicht ich, die natürlich sich online einen Ausweis ganz einfach beantragen können. Aber es wird genug Menschen geben, die aufgrund von Alter, aufgrund von anderen Einschränkungen froh sind, wenn sie irgendwo hingehen können, wo dann jemand sitzt, der ein bisschen Zeit hat und sagen kann, kommen Sie mal her, wir gehen das mal zusammen durch, wir machen das hier zusammen und dann haben Sie Ihren Ausweis. Und ich glaube, das ist eine gute, also das ist für mich eine gute Vorstellung von der Zukunft der Verwaltung.
Wird ein Empathieberuf, einverstanden.
Wird auf jeden Fall ein stärker, Empathie wird wichtiger und das würde ich auch den Verwaltungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt überhaupt nicht absprechen wollen, bloß sie haben tatsächlich im Moment überhaupt keine Zeit dafür. Und genau. So würde ich mir die Zukunft vorstellen, dass wir wieder mehr Zeit haben, um in das Zwischenmenschliche zu gehen, um uns zu unterstützen, auch in der Verwaltung und die dann eben nicht nachbesetzen müssen, die wir eh nicht nachbesetzen können, weil wir das technologisch hinkriegen.
Dann sage ich herzlichen Dank an das Podium. Schön, dass Sie dabei waren.
Dankeschön.
Dankeschön.
Einmal Katharina Hochfeld, Institutsdirektorin und Leiterin des Center for Responsible Research and Innovation am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO in Berlin. Daniel Heidrich, Unternehmer und Geschäftsführer der D-Media-Gruppe in Berlin-Adlershof. Und Oliver Suchy, Leiter der Abteilung Grundsatz und gute Arbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB. Das war das Forum Wissenswerte, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Thema: Die Zukunft der Arbeit. Ich bin Axel Dorloff und sage danke fürs Zuhören.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.